Ja, Commons sind zum einen mal Ressourcen, die gemeinschaftlich genutzt werden, auch gepflegt werden, oft erst erzeugt werden von einer Gruppe von Leuten, die sich also für dieses Commons zuständig fühlt und sich darum kümmert. Und es wird dann auch von den Mitgliedern dieser Gruppe genutzt oder je nachdem gerade bei Wissenscommons, so im digitalen Bereich, von wo Informationsgüter produziert werden, da ist das Commons etwas, was auch weltweit von allen Menschen genutzt werden kann. Wichtig ist also, es gibt eine Ressource, die hier als Commons gepflegt und genutzt wird. Dann gibt es aber auch eine Gruppe von Leuten, eine Community, das ist auch in dem Commons-Begriff mit drin, die sich eben um diese Ressource kümmert. Und ja, dann gibt es Regeln, die sich diese Community, gestaltet, entwickelt, wie eben das Commons genutzt werden kann, wer sich darum kümmert, wie die genauen Zugangsbedingungen sind und so weiter. Also es ist im Grunde eine Triade von einer Ressource oder einem Produkt, einer Community, die sich darum kümmert und die Regeln, die sich diese Community eben setzt dafür.
Also Commons als sozusagen die gemeinschaftliche Nutzung und Verwaltung einer Ressource. Im Zuge der Commons-Debatten, die es ja immer wieder gibt und die es in verschiedenen Ländern gibt, da findet es ja auch statt, dass sozusagen diese Commons-Idee auch eingebettet wird in einen historischen Bezug. Und in diesen Commons-Debatten ist immer wieder die Rede vom Begriff der Allmende. Also das war im Mittelalter ja Weideland, das von der Gemeinde zusammen bewirtschaftet wurde. Was verbirgt sich denn hinter diesem Allmendeland? Was für eine Praxis war damit verbunden?
Ja, Allmende ist eben, sagen wir mal, der historische deutsche Begriff für Commons, was eben speziell auf Allmendegüter wie eben die Weide zum Beispiel, aber auch ein Wald, der wo gemeinsam das Recht war, dann das Fallholz in dem Wald zu sammeln oder zu jagen. Das sind alles traditionell Allmenden. Also teilweise war es in der Landwirtschaft so, da gab es das sogenannte System offener Felder, wo also die Felder nicht einem einzelnen Bauern gehörten, der sie dann jahrelang bestellt hat, sondern die Felder immer jedes Jahr wieder neu zugeteilt wurden, sodass dann also zwar immer eine Familie ein bestimmtes Stück Land bearbeitet hatte, aber nicht immer dasselbe, sondern dass das Land insgesamt unter allen aufgeteilt wurde. Dann gab es eben die Allmendeweiden, dass die Bauern ihr Vieh dann auf eine Weide getrieben haben, die allen gehörte, die für alle offen war, wo es aber eben auch Regeln gab, wie viele, also dass sich die Leute abgesprochen haben, dass sie nicht überweidet wird, dass gemeinsame so Aktivitäten wie ja Pflege der Weide, was da nötig war, Zäune drumherum, was immer man brauchte. Also was da anfiel an Arbeit, das wurde gemeinsam aufgeteilt und ja, die Ressource war dann eben, also das Weideland war dann eben kollektiv zugänglich und hatte keinen Privateigentümer, der andere ausschließen könnte oder der dafür Miete hätte verlangen können.
Du hast jetzt gesagt, dass sozusagen die Allmende so eine frühe Verwirklichung des Commons-Gedankens vielleicht gewesen ist. Jetzt stellt sich ja die Frage, inwiefern was Ähnliches auch auf die Gegenwart übertragbar ist. Also inwiefern gibt es denn deines Erachtens in der Gegenwart tatsächlich Ansätze einer solchen Commons-Praxis?
Ja, es gab eben lange Zeit diesen Diskurs, der gesagt hat, ja, Commons, das ist ja was Altertümliches, was Mittelalterliches. Das ging eben, das konnte eben nicht mithalten mit dem Kapitalismus, das war dann nicht so effektiv wie das Privateigentum, das kapitalistische, und deswegen ist das Ganze zurückgedrängt worden und verschwunden. Und das stimmte aber nie so ganz. Es gab immer überall auf der Welt, gibt es noch Ressourcen, die kollektiv genutzt werden, eben zum Beispiel sowas wie die Ozeane, die gehören ja auch keiner einzelnen Person, oder die Luft, wo man jetzt merkt, sowas wie die Atmosphäre, die einfach von allen genutzt werden kann, wo dann für alle es auch Auswirkungen hat, wenn zum Beispiel Umweltverschmutzung, die belastet, oder wenn der CO2-Ausstoß eben zu groß ist und zum Klimawandel beiträgt. Also da gibt es immer kollektiv genutzte Ressourcen, für die es dann auch eigentlich Regeln braucht, wie genutzt werden können. Zum anderen ist es jetzt aber auch mit dem Internet so gewesen, dass da eine große Renaissance dieser Commons-Vorstellung sich mit verbunden hat. Also das fing an in den 80er, 90er Jahren mit der Praxis der freien Software, dass Leute angefangen haben zu sagen, ja, wir müssen ja unsere Software nicht verkaufen, wir sind das jetzt so. Es ist doch eigentlich naheliegend, die Software kann doch jeder nutzen, wenn der sie nutzen möchte. Das heißt, wir geben unsere Software frei, damit die auch anderen Personen nutzen kann, weil das denen einfach auch mehr Möglichkeiten gibt. Wenn ich eine Software von einer Firma kaufe, dann kann ich ja nur das machen, was die Firma da vorgesehen hat mit der Software. Und wenn es auf meinem Computer nicht funktioniert, wenn irgendwas hakt, dann muss ich da erstmal bei denen anfragen. Und meistens werden sie sich dann wahrscheinlich gar nicht die Zeit haben, sich darum zu kümmern. Aber freie Software ist eben Software, die ich nicht nur frei runterladen kann, frei verwenden kann, sondern die ich eben, wenn ich da die entsprechenden Fähigkeiten habe oder mich einarbeite oder jemand beauftrage, der es macht, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, diese Software anzupassen, weiterentwickeln. Es ist also eine wirklich offene Ressource, die eben nicht einer Privatperson oder einer einzelnen Firma gehört, sondern die der ganzen Community auch gehört, die sich darum, die sie eben nutzen will, die sie dann auch weiterentwickeln möchte. Ja, das war eben so eine der Anfang dieser digitalen Allmenden und heute das ganze Internet eigentlich so die Infrastruktur darauf, dass es alles, dass es ganz viel freie Software, so die ganzen Server, die laufen meistens auf Linux, das freie Betriebssystem, was ja im Desktop-Bereich weniger verbreitet ist, aber eben Internet-Software läuft fast immer auf diesem System, dann die ganzen Webserver, ganz viele andere Software, die das Web zusammenhält, das ist alles freie Software, dann Android, das große Betriebssystem, das auf den meisten Smartphones läuft, ist auch auf Basis von Linux entstanden, also das wird zwar von Google entwickelt, aber der Kern davon, aber es wird immer als freie Software weitergegeben und also der Kern ist auch freie Software, die allen nutzt. Und daraus sind halt eben auch andere Projekte entstanden, wie Wikipedia zum Beispiel, eine der größten Webseiten der Welt, wo eben kollektiv als Community organisiert eine freie Enzyklopädie aufgebaut wurde mit Millionen von Artikeln ja inzwischen und in Dutzenden von Sprachen. Und ja, da gibt es noch viele andere Projekte, wie eben, wo eben Musik oder Filme in manchen Fällen auch ja als freies Wissen entwickelt werden, gemeinsam geteilt werden und offen sind für alle, die da mitmachen möchten.
Bei der freien Software, die du ja jetzt als Beispiel für so eine Commons-Praxis genannt hast, da ist es ja entscheidend, dass da eben sozusagen der Quelltext offen liegt, dass man dann halt irgendwie sozusagen da eine freie Zugänglichkeit hat und dann gemeinschaftlich sozusagen das, worum es geht, also die Ressource oder das Wissen, dass man das sozusagen gemeinschaftlich weiterentwickeln kann. Und das klingt ja in der Praxis auch tatsächlich so, als ob das ja was ganz anderes ist als eine monetäre Wirtschaftsform sozusagen, also wo das Geld bestimmend ist und sozusagen Zugang nur über Geld geregelt werden kann. Inwiefern ist das tatsächlich so, dass die Commons-Praxis was ganz anderes ist als so eine geldwirtschaftliche Praxis?
Ja, ich würde sagen, es gibt da auch immer hybride Systeme, es gibt da Übergänge, wo beides zusammenkommt, aber gerade bei sowas wie Wikipedia zum Beispiel, da merkt man halt, da sind Leute, die machen einfach mit, weil es ihnen Spaß macht, weil sie ihr Wissen teilen möchten, weil sie sich einbringen möchten und damit verdient niemand Geld. Also da gibt es ein paar Leute, die angestellt werden, um die Server zum Laufen zu halten, aber die ganzen Leute, die Artikel beitragen, die machen das ja unkommerziell. Und das heißt, da geht es dann um die Lust am Tun. In anderen Fällen, gerade bei freier Software, wo es also da gibt es durchaus auch Firmen, eben sowas wie Google, die, das ist ja die Infrastruktur, mit der sie dann ihr Geld verdienen, oder da tragen Firmen bei, die letztlich diese Server nutzen wollen und dann also was davon haben, die es auch in ihrem produktiven Alltag einsetzen. Aber grundsätzlich geht es halt nicht darum, wenn ich jetzt die Software selber entwickle, dann mache ich das nicht mit dem Gedanken, sie zu verkaufen, während sonst ja immer im Kapitalismus eben Warenproduktion vorherrscht. Also ich stelle etwas her, was ich verkaufen oder vermieten will, damit verdiene ich mein Geld. Und bei diesen Commons-Projekten ist es halt anders, da geht es um die Bedürfnisse. Das können konsumtive Bedürfnisse sein quasi, also ich möchte das nutzen, ich entwickle, sagen wir mal, eine Software oder trage dazu bei, weil ich selber halt in meinem Alltag einsetzen möchte. Können auch produktive Bedürfnisse sein, eben sowas wie das, ich möchte gern Musik machen, ich möchte gern mein Wissen teilen, dann trage ich halt zu Projekten bei, die sowas bei ich machen. Ich schreibe Wikipedia, also es ist immer, es geht nicht ums Geld verdienen, auch wenn das manchmal am Rande vorkommt, sondern es geht zunächst um die Bedürfnisse der Leute, die sich an solchen Projekten beteiligen.
Jetzt gibt es ja aber vielleicht bei der Commons-Praxis ein Problem, das du vielleicht schon so ein bisschen mit angedeutet hast, wenn du sagst, es gibt da auch durchaus hybride Formen und zum Beispiel auch das Beispiel Google irgendwie gebracht hast, wo ja am Ende dann sozusagen ja doch auch sozusagen ein Unternehmen tatsächlich zurückgreifen kann auf Software oder Programme, die in Commons-Praxis ursprünglich entwickelt worden sind. Also da ist ja so ein bisschen die Frage, kann es nicht auch tatsächlich so sein, dass die Commons-Praxis sich eigentlich ganz gut einfügt in so kapitalistische Verwertungszusammenhänge, vielleicht nicht unmittelbar sozusagen als eine Produktion, die aufs Geldverdienen ausgerichtet ist, aber doch irgendwie auch dafür genutzt werden kann und wo sozusagen privatwirtschaftliche Unternehmen tatsächlich auch darauf zurückgreifen können, wo sich ja sozusagen der Privatunternehmer oder der Kapitalismus insgesamt freut, dass es da eine kreative Ressource gibt, die auch tatsächlich was sozusagen produktiv herstellt. Also inwiefern würdest du denn sagen, dass die Commons-Praxis den Gegenüber trotzdem tatsächlich über das Bestehende hinausweist?
Ja, ich finde, es gibt da kein Auto mit. Also es gibt da keine eingebaute Inkompatibilität, würde ich sagen, dass es immer quasi geldfern und jenseits des Kapitalismus geht. Im Gegenteil, das ergänzt sich je nachdem ganz gut. Also insofern besteht da manchmal eine gewisse Eingemeindung, das ist richtig. Aber ja, also ich finde, es kommt dann drauf an, was an diesen Projekten gemacht wird. Also solange das nur im Bereich der Wissensproduktion stattfindet, würde ich sagen, kann das, und da ist es eben, das ist eben ein wirklich großer Bereich. Das allein kann dem Kapitalismus natürlich noch nicht gefährlich werden, weil es gibt ja ganz viele andere Dinge, die dann immer noch kapitalistisch hergestellt sind. Aber was zum Beispiel auch spannend ist, ist, dass Es gibt auch Projekte, die das Ganze jetzt versuchen, auch in der materiellen Welt zu machen. Da gibt es die sogenannte solidarische Landwirtschaft, wo sich also Leute kollektiv einen Bauernhof teilen, den sie dann, wo sie den ganzen Kosten decken und ja, die Arbeit übernehmen, teilweise vielleicht Leute bezahlen, teilweise das selber machen und dann aber eben kollektiv diesen Bauernhof betreiben, quasi um sich mit Lebensmitteln zu versorgen und nicht um Geld zu verdienen. Und das ist dann schon was, was quasi eine Ergänzung, also eine Alternative ist zu dem, wo es sonst über den Markt geht, wo natürlich dann entsprechend auch der Markt an dieser Stelle ein Stück weit einbricht. Und das Ganze merkt man ja auch bei sowas wie Wikipedia zum Beispiel hat den Markt für Enzyklopädien, wo es früher so Unternehmen wie Brockhaus gibt, praktisch schlecht wird. Da gibt es an der Stelle einfach keinen Markt mehr. Also anderswo mögen Firmen davon profitieren, dass da so eine freie Ressource da ist. Aber gleichzeitig ist die Ressource ja auch für alle anderen verfügbar. Und das heißt, diese Notwendigkeit, Dinge auf dem Markt zu kaufen, wäre dadurch, wenn es eben solche Commons-Projekte gibt und wenn die reale Alternativen darstellen, wird schon abgemildert. Und darin sehe ich die große Bedeutung der Commons, tendenziell auch langfristig die Perspektive eben, den Markt auch in mehr und mehr Bereichen völlig überflüssig zu machen.
Jetzt hast du ja mit der solidarischen Landwirtschaft auch schon ein Beispiel gebracht, wo so eine Art Commons-Praxis auch in einem Bereich funktioniert, der nicht ausschließlich Wissensproduktion oder sowas wie Software ist. Und ein anderes Beispiel wäre ja zum Beispiel auch das Mietshäuser-Syndikat, das sich darum bemüht, halt Mietshäuser vom Markt zu nehmen und gemeinschaftlich zu verwalten und auch über mehrere Generationen hinweg an die Leute weiterzugeben. Jetzt ist ja der Titel des Vortrages, den du heute Abend in Leipzig hältst, überschrieben mit einer Frage, nämlich mit der Frage, ist Kommunismus. Also inwiefern ist die Commons-Praxis verwandt oder identisch mit der Vorstellung von einer kommunistischen Produktion und Verteilung? Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du diese Frage mit Ja beantworten würdest. Deswegen stelle ich die Frage vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil im Zuge der Commons-Debatte taucht ja auch immer wieder noch ein anderer Begriff auf, nämlich der Begriff der Keimform. Keimform, so heißt ja auch ein Blog, wo du Mitautor bist. Also Commons ist möglicherweise die Keimform für eine künftige Praxis. Was bedeutet dieser Keimformbegriff, was für eine Vorstellung von Transformation ist vielleicht damit verbunden?
Ja, Keimform ist so ein Versuch, eine Alternative zu etablieren zu solchen Ansätzen, die so einen klassischen linken Dualismus von entweder Revolution oder Reform, dass man sagt, ja, entweder wir gehen über diese reformistische Schiene, wir machen da Gesetze, die alles besser machen, also wir gehen quasi über den Staat in erster Linie, um die Gesellschaft zu reformieren und so Schritt für Schritt einen besseren Zustand, ob man den dann Kommunismus nennt oder anders wie, näher zu bringen. Das andere ist die Idee der Revolution, zu sagen, ja, das muss ein radikaler Bruch sein, der innerhalb von Wochen, Monaten und mehr oder weniger wahrscheinlich auch gewalttätig sich vollzieht. Also ein radikaler, sehr schneller Bruch, das ist die Idee der Revolution. Und wir sagen mit den Keimformen, ja, man muss ja nicht, es kann nicht so ein schneller Bruch sein. Also wenn es den Bruch gibt zumindest, dann muss ja auch vorher schon was da gewesen sein. Also die Alternativen, die man braucht, die entstehen ja nicht im Nichts und die können auch nicht innerhalb von Wochen aufgebaut werden. Das heißt, Keimform ist zu gucken, was sind da eigentlich schon an Formen, die eben über das Bestehende oder über die heutige dominierende Logik einerseits hinausgehen, die aber andererseits eben heute schon anzutreffen sind, also die man schon findet. Also Formen, die neue Gesellschaft quasi vorwegnehmen und die sich eben von der Hoffnung her verallgemeinern können oder verallgemeinert werden können. Deswegen sehen wir eben sowas wie das Mietshäuser-Syndikat, wie die solidarische Landwirtschaft, die freie Software als solche Formen, solche Keimformen einer neuen gesellschaftlichen Logik, wo eben es um die Bedürfnisse geht der Menschen statt um Profit, wo man sich miteinander abspricht, statt gegeneinander zu konkurrieren, ja, wo man Lösungen findet, die für alle funktionieren. Und wo man das kollektiv auf Augenhöhe aushandelt, statt dass, wie es etwa im Realsozialismus dann war, letztlich eine zentrale Instanz die Entscheidung trifft und alle anderen überschreiben kann. Also da schauen wir, was ist da an Alternativen, es anders zu machen, die heute noch klein sind vielleicht, aus denen aber eben was Größeres erwachsen könnte. Das ist diese Idee, da jenseits von Reform oder Revolution mal einen Weg gesellschaftlicher Transformation auszumachen, der eben im Bestehenden ansetzt, aber gleichzeitig darüber hinausweist.